Der Staatsmann, der Englische, der hat mal einen guten Satz gesagt. Gesagt, fast alle Menschen stolpern irgendwann einmal in ihrem Leben über die Wahrheit. Die meisten springen schnell wieder auf, klopfen sich den Staub ab und eilen ihren Geschäften nach so, als ob nichts geschehen wäre. Das ist das Problem. Die meisten Menschen stolpern über die Wahrheit, aber dann tun sie es so schnell wie möglich weg und lassen sich nicht ein auf die heilende, liebevolle Beziehung, die Gott uns in Christus schenken möchte, wozu wir geschaffen sind. Und ich möchte heute Abend ein bisschen näher betrachten, woraus unser Leben eigentlich besteht. Und wer eine Bibel dabei habt, schlagt bitte mal auf 1. Thessalonicher 5, 23. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes an die Christen in Thessaloniki. Da schreibt er, 1. Thessalonicher 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Unterscheidung zwischen Geist, Seele und Leib kommt aus der Bibel. Paulus hat es aufgeschrieben. Und es ist unser Motto. Und wir glauben nämlich, so wie dieser Vers sagt, dass es Gottes Anliegen ist, uns zu heiligen, das heißt, heiligen heißt heil machen, dass er uns heil macht an Leib, Seele und Geist. Gottes Anliegen ist es, dass wir gesund sind an Leib, Seele und Geist. Atheisten würden darauf bestehen, dass der Mensch nur aus Leib besteht. Punkt. Es gibt sonst nichts. Manche Psychologen würden sagen, der Mensch besteht aus Leib, aber da gibt es auch eine Seele. Das ist der Dualist, der Zweiteilige dann. Und die Bibel sagt, es ist Leib, Seele und Geist. Ich möchte es mit euch ein bisschen näher anschauen. Punkt Nummer 1. Und ich fange jetzt von hinten an. Die Bibel sagt zwar Geist, Seele, Leib. Ich fange aber mit dem Leib an. Aus dem Grund, weil das ist das Offensichtliche, das ist das Erste, was wir treffen. Als du gestern ins Büro kamst, was sieht man zuerst? Den Leib. Und man hat schon irgendwie seine Gedanken. Der ist groß, klein, der ist alt, jung, was immer. Man denkt sich ja sofort, was man den Menschen sieht. Wir können gar nicht anders. Ist auch völlig okay. Aber der Leib, dass wir einen Leib haben, ist offensichtlich. Du brauchst dich nur selbst zu zwicken oder hau den Nachbarn mal eine rüber. Dann wird er sagen, au, oder lass das oder sonst was. Damit hast du seine Leiblichkeit bewiesen. Wir haben einen Leib. Und der Mensch, so sagt die Bibel, ist ursprünglich aus dem Staub der Erde gemacht. Das heißt, alle Materialien, aus denen dein Leib, dieses Stück Fleisch hier, Haut und so weiter besteht, findest du alles in der Erde letztlich. Und letztlich wirst du auch wieder Erde zu Erde, da bleibt ja nicht viel mehr übrig. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht und das Material des Menschen studiert und hat Folgendes festgestellt. Rein materiell besteht der Mensch aus Fett, so viel, dass du 7 Stück Seifen herstellen kannst, aus Eisen, damit kannst du einen 100er Nagel machen, aus Zucker, genug für eine Zuckerdose, aus Phosphor, kannst 2200 Zündholzköpfe bestücken, Magnesium, Schwefel, Wasser und so weiter. Und der Mann sagte, der diese Aufstellung machte, das ganze Zeug, woraus ein Mensch so besteht, kannst beim Baufreund um ungefähr 20 Euro kaufen. Und das stimmt. Rein materiell bist du ungefähr 20 Euro wert und ich auch. Wenn du ein bisschen schwerer bist, bist du ein bisschen mehr wert, der leichtere ein bisschen weniger. Materiell sind wir tatsächlich nur Erde, Staub. Und eines Tages wird der Pfarrer auch über deinen Leib sagen, Erde zu Erde, Staub zu Staub, aus dem du gekommen bist. Und wenn wir auch diesen Leib einmal ablegen, das wissen wir alle, ob es diese Woche ist oder in ein paar Jahren, ist nur Frage der Zeit. Mir ist lieber, du tust es nach der Woche, ist für uns angenehmer. Aber solange wir ihn haben, ist der Leib extrem wichtig. Denn nur durch unsere Leiblichkeit können wir uns ausdrücken. Ohne unseren Leib könnten wir uns nicht ausdrücken. Es gibt ja so schöne Lieder und so schöne Gedichte, wo man sagt, ja, wir sind in seelisch, sind wir miteinander verbunden, ist ja alles ganz nett. Aber wenn das genug wäre, warum müssen sich Verliebte dann körperlich sehen? Dann kann ja der eine in Koblenz bleiben und der andere in Wien und die sind halt seelisch verbunden. Aber wir wissen, das genügt nicht. Wir wollen leibhaftig uns sehen und berühren. Was ist dann die Seele? Die Frage ist, wo ist die Seele im Menschen? Und Atheisten würden da natürlich sagen, verständlicherweise, dass jemand, der eine Leiche seziert, und er seziert den Leichnam in jede Einzelheit, schneidet alles raus in tausende Teile, und er sagt, ich finde zwar viel Leib, immer wieder Leib, aber ich finde keine Seele. Schlussfolgerung, der Mensch hat keine Seele. Der Mensch ist nur Leib. Das ist irgendwie logisch. Aber ich kann dir eine andere Frage stellen. Jemand hat sich mal die Arbeit gemacht und hat eine Orgel zerlegt. Eine Orgel ist ein ganz schön komplexes Instrument. Er hat sie zerlegt in alle Schräublein, Hämmerchen, Pfeifen, tausende Trümmer am Boden, alles zerlegt, alles untersucht. Aber wisst ihr, was er nicht gefunden hat? Die Musik. Schlussfolgerung, es gibt keine Musik. Seht ihr, die Seele im Menschen ist genau das, was die Musik in der Orgel ist. Unser Körper drückt eigentlich nur das aus, was unsere Seele ist. Und das Instrument drückt das aus, wofür es geschaffen ist. Die Seele ist das, was unsere Wünsche sind, unsere Träume. Die Seele ist das, das sind unsere Bedürfnisse, unser Verlangen nach Leben, unsere Sehnsucht nach Leben. In der Seele hoffen wir, mit der Seele glauben wir. Im 1. Mose 2, 7 lesen wir, Gott füllte den Menschen und so wurde er eine lebende Seele. Ich lese es euch vor, den ganzen Vers, Genesis 2 und Vers 7, da steht es nämlich wunderbar, ich möchte euch nur eine Einzelheit zeigen. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das heißt, Gott hauchte dem Menschen Leben ein, sein Leben. Und übrigens, das ist wunderschön, er hauchte es in die Nase ein. Das war der erste Kuss, den Gott dem Menschen gab und lebendig machte bei seiner Schöpfung. Und darum ist die Seele das, was eigentlich den Menschen ausmacht und der Körper bringt es zum Ausdruck. Es ist nun so, da muss ich auf etwas kurze Seitensache machen, aber im griechischen Denken, und wir sind alle geprägt vom griechischen Denken, ob dir das bewusst ist oder nicht, da wird Körper und Seele in zwei verschiedene Substanzen eingeteilt. Man nennt das den Dualismus. Und im religiösen Denken, das kommt aus dem Griechischen, ist der Leib das Minderwertige, das Böse, das Sündhafte, das Gottferne und die Seele, das ist das, was Gott erhoben ist, das ist das Höhergestellte, das ist das Unsterbliche, das Himmlische. Man nennt das in der Fachsprache die Substanzontologie. Das ist die Lehre vom Sein des Menschen. Wir sind nach Substanzen aufgeteilt. Da gibt es den Leib und da gibt es dann die Seele. Aber die Seele ist nicht ein Bestandteil, den du vom Leib trennen könntest, und das tut die Bibel nicht. Die Bibel teilt den Menschen, und das ist wichtig zu verstehen, nie nach Substanzen auf, sondern der Mensch wird in der Bibel immer als Ganzes gesehen. Körper, Seele, Geist. Das ist der ganze Mensch, der wird nie aufgeteilt. Und in der Bibel wird der Mensch in seinen Beziehungen gesehen. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Wort, zum Geist. Was ist jetzt der Geist im Menschen? Der Körper eindeutig, ist das, was wir spüren. Die Seele ist das, was wir sind in unserer Bedürftigkeit, in unserer Sehnsucht, in unserem Hunger nach Leben. Der Grund, warum du kommst diese Woche, hat stückweit damit zu tun, irgendwie hast du einen Hunger, etwas zu erleben. Du willst was erleben. Du hast einerseits ein bisschen Angst davor, andererseits willst du es doch erleben. Das ist genau die Seele, diese Sehnsucht nach Leben. Und was ist dann der Geist? Der Geist im Menschen beschreibt unsere Beziehungsfähigkeit. Und wir leben im Prinzip mit zwei Beziehungen. Ich nenne es so, die vertikale Beziehung zu Gott und die horizontale Beziehung zu anderen Menschen. In diesen zwei Beziehungsebenen leben wir als Mensch. Das ist eigentlich, was den Menschen ausmacht. Und der Geist im Menschen, der macht uns zum Gegenüber Gottes. Durch den Geist können wir mit Gott in Beziehung stehen. Darum sagt auch die Bibel ganz klar, der natürliche Mensch, Leib und Seele, die können Gott nicht erkennen. Nur durch den Geist können wir mit Gott in Beziehung stehen. Das ist eben, was uns Menschen zum Menschen macht, zum Ebenbild Gottes. Und weißt du, was da faszinierend ist? Die moderne Medizin hat inzwischen erkannt, dass der Mensch viel mehr ist als Leib. Und das fasziniert mich oft, denn das, was man in der Psychologie oder auch in der Medizin rausfindet, bestätigt genau das, was die Bibel seit tausenden Jahren lehrt. Es sollte uns nicht überraschen und trotzdem fasziniert es mich. Zum Beispiel körperliche Heilung ist wichtig. Ich hatte jetzt eine ziemlich starke Grippe, die ging gerade weg, bevor ihr kam. 4 Wochen lang, ich wurde sie kaum los, brauchte 2-mal Antibiotikum und ich bin froh, dass ich das hatte, weil es war einfach mein Leib. Hat ein Virus oder was eingefangen oder ein Bakterium und es hat den Leib geschwächt. Und also somatische Heilung, Soma, das ist der Leib, ist wichtig und wir sind froh dafür. Aber manchmal, bei manchen Menschen ist nicht der Leib krank, sondern die Seele. Darum gibt es in der Medizin heute nicht nur die Somatik, sondern die Psychosomatik. Weil die Seele krank ist. Der Mensch ist krank in seiner Bedürftigkeit, ist in Süchten und er braucht seelische Hilfe. Und nicht wenige Menschen sind nicht nur krank an Körper und Seele, sondern sie sind krank in ihren Beziehungen und darum gibt es in der modernen Medizin die Pneumapsychosomatik. Geist, Seele, Leib. Genau das hat die moderne Medizin entdeckt und genau das steht seit tausenden Jahren in der Bibel. Und wir werden uns die Abende ein bisschen darum unterhalten, wie Gott als unser Arzt ein Anliegen hat, uns da zu heilen. Auch in der Psychologie hat man das erkannt, dass der Mensch ein zutiefst geistliches Wesen ist. Vor ungefähr 100 Jahren, ich glaube, das war der Franzose Binet oder wie der geheißen hat, der hat den Intelligenzquotienten praktisch, ja, nicht entdeckt, intelligent war der Mensch immer schon, aber er hat es halt ein bisschen systematisiert. Und da gab es dann einen Intelligenzquotienten, den IQ, und je höher der ist, desto intelligenter bist du. Und man hat damals geglaubt, je höher der Intelligenzquotient bei einem Menschen, desto erfolgreicher ist er im Leben, in seinem Beruf, sozial und so weiter. Man hat aber schnell herausgefunden, das stimmt nicht. Du kannst ein hochintelligenter Tor sein. Ich kenne hochintelligente Menschen, die versauen ihr ganzes Leben. Und ich kenne Menschen, die sind, ich weiß nicht, ob sie weniger intelligent sind, aber sagen wir mal, die sind relativ einfach, aber denen gelingt das Leben hervorragend. Weil man hat herausgefunden, es geht nicht darum, einen hohen IQ zu haben, nur so sehr ich mir den wünschen würde, ich habe ihn sicher nicht, es wäre eine schöne Sache, es geht auch darum, einen hohen Englisch und Deutsche, den emotionalen Quotienten zu haben, den EQ. Man hat nämlich erkannt, Intelligenz setzt man erst dann richtig ein, wenn der Mensch seine Emotionen einbezieht. Das heißt, ein gelungenes Leben ist, wenn du vernünftig deine Intelligenz gebrauchst, wenn du auch barmherzig sein kannst mit deiner Intelligenz. Wenn du das kombinierst, dann gelingt das Leben eher. Und dann, ungefähr vor 20 Jahren, hat man festgestellt, es gibt noch einen dritten, und zwar den SQ, der spirituelle Quotient, nämlich der Mensch hat auch die Sinnfrage. Er fragt, wozu das alles? Und ein gesunder Mensch fragt sich danach und vor allem fragt nach Beziehung. Und das ist der SQ. Und wiederum, faszinierend, die Bibel sagt das schon tausende Jahre. Und ich möchte heute noch etwas ansprechen, weil ich weiß, dass in vielen christlichen Kreisen da bis heute, so glaube ich, ein großes Missverständnis besteht. Nämlich, man nennt das in der Bibel die Gnosis, die Erkenntnis. Schlag's mal auf 1. Timotheus 6, Vers 20. Da spricht der Paulus das an und ich erkläre euch gleich, was er damit meint. Da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus und warnt ihn vor falscher Lehre. Ein Aspekt dieser falschen Lehre, und den werde ich gleich formulieren, hat nämlich genau mit dieser Dreiteilung zu tun. 1. Timotheus 6, 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. Das Wort Erkenntnis ist das griechische Wort Gnosis. Das war eine Lehre, eine falsche Lehre, die behauptet hat, wir haben Erkenntnis, wir haben die Gnosis. Nun, was war der Inhalt? Einer der Inhalte dieser falschen Lehre ist, und das kommt vom griechischen Denken, ist, sie propagierten den radikalen Dualismus. Körper und Seele sind zwei getrennte Dinge im Menschen. Der Leib ist das Minderwertige, das zu Verachtende, das Irdische. Die Seele ist das Unsterbliche, das Himmlische, das Göttliche. Und darum im griechischen Denken ist der Leib immer ein Hindernis, ein wirklich gottgefälliges Leben zu führen. Darum muss der Leib verachtet werden oder gezüchtigt werden. Das ist dann die Askese. Askese ist übrigens Käse. Und das führt zu diesen Dingen hin. Diese Gnosis, dieser Dualismus hat zu zwei verschiedenen Lebensstilen geführt. Da gab es dann diejenigen, die sagten, okay, Leib und Seele ist getrennt. Was der Körper tut, hat mit der Seele nichts zu tun. Darum kann ich am Samstag zur Prostituierten gehen und Sex haben mit ihr und am Sonntag in den Gottesdienst. Denn das, was ich Samstag mache, mache ich ja nur mit meinem Leib, hat aber mit meiner Seele nichts zu tun. Und Sonntag im Gottesdienst bin ich ja mit meiner Seele. Das war eine Art, das zu tun. Die andere war, dass man gesagt hat, der Leib ist ein Hindernis in meiner Gotteserfahrung, in meiner Gottgefälligkeit, darum muss ich den Leib züchtigen, ich muss ihn auspeitschen, so wie der Martin Luther als katholischer Priester sich selbst gepeinigt hat und so weiter, wie wir diese von den Zeiten her kennen, wo der Leib verachtet wurde. Und jetzt ist wichtig zu erkennen, diese Leibverachtung ist nicht biblisch. Die ist hellenistisch, die ist griechisch. Aber sie hat sich in unserer Kirche extrem stark verbreitet, bis heute. Wenn wir heute über Glauben reden, dann reden wir in der Regel davon, dass der Glaube einen Menschen gesund macht. Das sagen wir in der Regel. Ein gläubiger Mensch, der gesundet. Und prinzipiell stimme ich da überein. Aber es kann auch das Gegenteil der Fall sein. Wenn du nämlich einen falschen Glauben hast, dann kann dein Glaube dich krank machen. Und ich kann das sagen, ich kenne einige Christen, die haben einen Glauben, der sie total krank macht. Sieh, es ist nämlich nicht nur so, dass der Glaube dich gesund macht, das stimmt. Bei manchen Christen muss der Glaube gesund werden, weil der Glaube krank ist. Und darum spricht zum Beispiel das Neue Testament über einen gesunden Glauben. Schlag's mal auf, gleich nach dem Timotheus ist der Titus. Da finden wir das ein paar Mal. Im Titus 1, Vers 13 zum Beispiel. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund werden. Das heißt, ihr Glaube ist krank, die müssen in ihrem Glauben gesund werden. Nicht der Glaube macht gesund, sondern der Glaube ist krank und darum muss der Glaube gesund werden. Und es ist ganz wichtig, wenn wir über Glaube reden, dass wir fragen, hast du einen gesunden Glauben? Was ist jetzt ein ungesunder Glaube? Ein ungesunder Glaube ist zum Beispiel dieser Dualismus, wo ich Leib und Seele trenne. Ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, warum wird das in vielen christlichen Kreisen gelehrt. Ich zeige euch jetzt die zwei stärksten Passagen im Neuen Testament, die diese Lehre propagieren. Der Leib ist irdisch schlecht und dem musst du den darfst du nichts geben. Schlag's mal auf 1. Johannes 2, Vers 15. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. 1. Johannes 2, 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, die Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also hier, Welt ist böse, weltliches Denken ist schlecht. Und so sagen die Christen, seht ihr, hier steht's. Schlag noch auf Jakobus, der ist noch stärker. Geht zu Jakobus Kapitel 4, Verse 1 bis 4. Jakobus 4, 1 bis 4. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, und es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, Er erweist sich als ein Feind Gottes. Wenn du die zwei Passagen liest, da bekommst du einen Eindruck, da sagst du, ja, also das griechische Denken stimmt. Wenn ich das, was die Welt bietet, wenn ich da ein Freund bin, dann bin ich der Feind Gottes. Das heißt, ich muss alles Weltliche, Irdische, Fleischliche, das muss alles weg, denn nur dann kann ich Gott gefallen. Vor einer Zeit mal in Deutschland gesprochen bei einer Konferenz, dann kam ein Mädchen auf mich zu, in einer bestimmten christlichen Gemeinschaft, und dieses Mädchen, christliches Mädchen, hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Hat fast geweint. Und dann hat sie mir erzählt, sie ist so ungeistlich und ihr Freund ist so geistlich. Sie hatte einen Freund. Und ich sagte, warum? Warum ist dein Freund so geistlich und du so ungeistlich? Also ich sagte, ja, ich gehe gern mit meinen Freunden aus und trinke mal was. Und er studiert zu Hause die Bibel. Ich gehe gern mal Skifahren und er geht in die Gemeinschaft. Ich gehe tanzen, das würde er nie tun. Er ist so geistlich. Ich bin so ungeistlich. Das heißt, in ihrem Denken war, sich von allen weltlichen Dingen, die Spaß machen, zu enthalten, das ist Geistlichkeit. Und wenn man Ski fährt, tanzt, mit Freunden ausgeht, das ist ungeistlich. Und hier ist ganz wichtig, genau das lehrt die Bibel nicht. Die falsche Annahme, dass alles in der Welt schlecht ist, kommt daher, weil wir nicht unterscheiden zwischen irdisch und fleischlich. Das sind zwei verschiedene Begriffe. Und jetzt lese ich noch einmal Jakobus Kapitel 4 durch, was ich gerade gelesen habe. Und jetzt hören wir genau hin. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet, könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wovon spricht Jakobus hier? Er spricht hier über Streit, über Krieg, über Lüsten, über Begierde, über Töten, über Neid, über Übelbitten. Das sind die Dinge der Welt, die uns von Gott trennen. Ja, natürlich. Wenn ich nur darauf aus bin, meinem Nächsten zu schaden, zu töten, wenn ich nur neidisch bin, wenn ich dauernd nur übel bitte, dann bin ich kein Freund Gottes. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du nicht Höhlen forschen darfst oder Canyoning oder Skifahren oder tanzen oder ein schönes Kleid kaufen. Seht ihr, hier liegen wir völlig falsch. Wir lesen einfach den einen Satz und missachten alles andere, was da steht. Das sind die Dinge der Welt, die Gott Feind sind. Logisch. Natürlich, wenn du neidisch bist, bist du kein Freund Gottes. Kannst du dir vorstellen, dass Gott neidisch ist? Nie. Habe nichts zu tun mit den Dingen der Welt, die wir genießen dürfen. Oder beim Johannes, die andere Stelle, die wir gelesen haben, 1. Johannes 2, worum geht es da? Da geht es um die Begierde des Fleisches. Ich begehre, ich will immer mehr, wie der Jedermann. Es geht um die Begierde der Augen. Ich will das, was der andere hat, Neid und Gier. Und es geht um Hochmut des Lebens, es geht um Stolz. Ich bin besser als du, du bist Fußvolk und ich bin der Gute. Ja, dass das nicht Gottes Wille ist, ist logisch. Davon sprechen diese Passagen. Aber die werden falsch interpretiert und es heißt dann so, ja, alles, was du so tust, für manche ist das, wie es bei ihrem Bauernhof tun, ein Problem. Das siedeln sie schon an im Bereich fleischlicher Lüste, weil die lachen ja beim Klettern. Die haben Freude beim Skifahren, das ist ja schon ungeistlich. Freunde, das ist völliger Unsinn. Wir dürfen uns an den Dingen erfreuen, die Gott uns schenkt, wo wir unsere Lebensfreude ausdrücken, wo wir die Dinge genießen, die Gott uns schenkt, wo wir in die Gesundheit, die wir haben, ausüben dürfen und Dinge entdecken, auch so wie wir es heute getan haben. Jemand, der seinen Körper missachtet hat. Darum für uns ist es, zum Beispiel die Bibelschüler bei uns müssen in der Woche viermal trainieren. Viermal eine Stunde Trainingseinheit. Das gehört zum geistlichen Programm dazu. Weil wir glauben, dass der Leib, solange wir ihn haben, genauso wichtig ist wie die Seele und der Geist. Der Leib ist deshalb weniger nütze, 1. Timotheus 4, weil dieser Leib vergeht und wir einen neuen Leib bekommen. Aber solange wir diesen Leib haben, haben wir sonst nichts. Und seht ihr, ich könnte niemand etwas geben, wenn ich dauernd mich überfresse und dann tot umfalle, ja, dann hat meine Geistlichkeit, kann ich dann kaum weitergeben. Jemand hat es mal so ausgedrückt, der hat gesagt, Gott hat mir eine Botschaft und ein Pferd gegeben. Ich habe das Pferd zu Tode geritten und jetzt kann ich keine Botschaft mehr verkündigen. Das Pferd ist wichtig und wir sollten auf das Pferd achten. Es ist nicht geistlich und nicht christlich, den Leib zu missachten. Das ist unbiblisch. Für einen Juden zum Beispiel ist so ein hellenistisches Denken völlig fremd. Der Jude erfreut sich an Wein, an Frau, an Feste, an Tanzen, an Ausgelassensein. Denn das ist die biblische Lehre. Wir haben nur das Hellenistische übernommen. Es gibt eine rabbinische Aussage von rabbinischen Juden, der sagt, Gott wird uns einmal zur Verantwortung ziehen für alle guten Dinge, die er für uns gemacht hat und die wir abgelehnt haben. Gott hat so viele schöne Dinge für uns gemacht. Und wir sagen, na, das ist vom Teufel. Das ist gemein. Sondern wir sollten uns freuen daran und Gott dafür danken. Man sieht das im 1. Timotheusbrief, sieht man diese Gnosis, diesen Dualismus. Ich lese euch so euch davor, da kommt es nämlich ganz klar zum Vorschein. 1. Timotheus Kapitel 4, ich lese von Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Lehren von Dämonen, das sind starke Ausdrücke. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, was war ihre Botschaft? Was war diese dämonische Botschaft? Sie verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Das war es, Askese. Nicht heiraten, schlecht. Nicht alles essen, auch schlecht. Du musst geistlich sein. Sagt, das ist dämonisch. Denn Gott hat all diese Dinge geschaffen zur Annahme mit Danksagung für die, welche die Glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Das ist ganz entscheidend. Wir dürfen als Christen das Leben genießen. Der Martin Luther, der hat ja so gute Sprüche auch gehabt, der hat es immer so prägnant ausgedrückt. Gell? Habe ich mal in Meersburg in einem Gasthaus, stand es groß auf der Wand, wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Martin Luther. Ja, der war nicht blöd, der war biblisch. Was wir vermeiden sollten, das sind die Dinge dieser Welt, die gegen Gottes Willen gehen. Krieg, Gier, Neid, Ehebruch und Stolz. Und Johannes sagt, wer diese Dinge liebt, der ist nicht der Freund Gottes. Und das ist ganz klar. Übrigens, nur nebenbei gesagt, es kann gut sein, dass Gott dich mal dahin führt, dass er sagt, iss mal 2-3 Tage nichts. Das ist durchaus berechtigt. Das hat aber nichts mit Askese zu tun. Es kann gut sein, ich möchte es euch auch empfehlen, ich mache das ganz selten, einmal im Jahr meistens, wo ich einen Tag nichts esse. Meistens dann, wenn ich für etwas Spezielles bete, denn jedes Mal, wenn ich hungrig werde, bete ich. Das ist einfach so eine Sache, die man tun kann. Aber verwechsel das nicht, dass Gott dich dann mehr erhört als sonst. Aber es ist eine gute Übung. Und das ist aber ein anderes Thema. Was mir der Graf Ludwig von Zinzendorf hat etwas ganz Gutes gesagt. Er hat gesagt, jeder Christ braucht 3 Bekehrungen. Die erste Bekehrung, die ein Christ braucht, ist die Bekehrung zu Jesus. hin zu Jesus. Du brauchst Jesus, um Leben zu haben, denn er ist das Leben. Die zweite Bekehrung, die ein Christ braucht, ist hin zur Kirche, zur Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist ganz entscheidend. Ich kenne Christen auch, die sagen, du, ich kenne Jesus, aber mit den Christen da am Sonntag will nichts zu tun haben. Die brauche ich nicht, ich gehe lieber am Berg und bin dort alleine, das passt so. Manche sagen, ja, ich kenne zwar Jesus, aber zum Pfarrer hat er mal gesagt, ist dir schon aufgefallen, ich komme nicht in die Kirche. Der Pfarrer hat gesagt, ja, der hat gesagt, wissen was, warum? Der Pfarrer hat gesagt, okay, weil deine Kirche ist voller Heuchler. Hat der Pfarrer gesagt, ist kein Problem, einen Platz haben wir noch. Wenn du glaubst, besser zu sein, dann bist du der größte Heuchler. Das ist überhaupt keine Entschuldigung, das ist eigentlich das Heuchelei pur, ist so etwas zu sagen. Wir brauchen eine Bekehrung zur Gemeinde, unbedingt. Wir brauchen die Gemeinschaft unter Christen, sonst werden wir Eigenbrödler und lassen uns nicht mehr korrigieren. Christen, die keine Gemeinschaft haben, werden dickköpfige, ungute Menschen. Ich kenne ein paar von denen. Ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Korrektur. Und dann sagt Zinzendorf, wir brauchen noch eine dritte Bekehrung, die Bekehrung zur Welt. Ich kenne wiederum Christen, die sind nur noch in der Gemeinschaft. Die einzigen Menschen, die sie kennen, sind nur noch Christen. Die müssen sich zur Welt bekehren. Die Welt braucht Christus. Und diese drei Bekehrungen sind ganz entscheidend. Und dann noch ein letztes Wort, das jetzt nochmal aufgreift, was uns der Rolf Dieter vorgespielt hat. Das andere Problem, das erste Problem ist der Dualismus. Und das andere Problem, nur noch drei Minuten, ist, wenn wir die guten Dinge dieser Welt zum Ersatz machen für Gott. Das nennt die Bibel dann einen Götzen. Seht ihr, früher, als ich die Bibel gelesen habe, und da stand immer ein Götze oder Götzendienst, habe ich mir gedacht, der Götze, das ist halt irgend so eine Figur auf einem Hügel und da beten sie den an oder bringen dieser Figur Fleisch oder was weiß ich, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich meine, ich habe schon eine Ahnung, aber damals hatte ich keine. Inzwischen habe ich ein bisschen nachgelesen. Aber ein Götze kann alles sein, auch etwas extrem Gutes, wenn es zum Ersatz wird für Gott. Das ist ein Götze. Wenn ich versuche, meine Sehnsüchte woanders zu stillen als bei dem, der sie stillen kann, bei Gott. In unserer westlichen Welt haben wir, glaube ich, einige Götzen, wo wir Erfüllung suchen und die Leere im Herzen zu stillen versuchen. Wir versuchen, Anerkennung zu kriegen, das will jeder. Jeder will anerkannt sein. Es gibt keinen hier, der nicht anerkannt sein will. So sind wir. Das ist unsere Seele. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Aber wenn wir Anerkennung suchen in Erfolg oder in Geld oder in Macht oder in meinem Können, dann werde ich nie ans Ziel kommen und ich verehre einen Götzen. Das ist dann mein Götze. Oder ich versuche Anerkennung zu ergattern, indem ich besonders witzig bin oder indem ich besonders sexy sein will. Oder ich fühle mich erhaben durch meine Nationalität oder durch meinen Familiennamen oder was immer. Jetzt ist es nun so, keine dieser Dinge ist schlecht. Geld ist nicht schlecht. Wenn du eine Position hast, wo du Einfluss hast, das ist auch nicht schlecht. Schön zu sein ist nicht schlecht. Sportlich erfolgreich sein ist auch nicht schlecht. Das sind alles gute Dinge. Aber wenn eine dieser Dinge zum Ersatz wird für Gott, dann ist es der Götze. Und das ist das zweite Problem. Für heute Abend. Im Prediger 3,11, ein Vers, ein letzter Vers, das ist einer meiner Lieblingsverse, den müsst ihr euch merken, gerade wenn es mit Leuten redet, die Gott noch nicht kennen, ist ein super Einsteigvers für Leute, die mit der Bibel nichts am Hut haben. Prediger 3, Vers 11, da sagt er, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott hat etwas in uns hineingelegt und das ist ein Vorteil bei Evangelisationen. Ich rede jetzt nicht von großen Dingen, ich rede, wenn du jemanden triffst, der Jesus noch nicht kennt, hast einen riesen Vorteil. Denn du darfst wissen, Gott hat auch in diesen Menschen etwas hineingelegt, nämlich den Wunsch nach Ewigkeit. Und da kann er empfänglich sein für das Evangelium. Denn nur Gott kann letztlich die Sehnsucht stillen nach dem Leben, nach dem wir uns sehnen, weil er uns so gemacht hat. Also, lass uns die Dinge genießen, die Gott uns schenkt und so viel er uns schenkt. Manche haben weniger, manche mehr. Genieße das, was du hast. Aber versuch niemals, darin die Erfüllung zu finden. Ein letzter, ja, gerade denke noch was auf. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber über das Buch gelesen, hat eine Australierin geschrieben, den Namen vergessen jetzt, The Five Biggest Regrets of the Dying. Die fünf größten Bedauern von sterbenden Menschen. Und sie hat 200 Patienten im Hospiz begleitet, die letzten 3 Monate ihres Lebens, und hat die 200 Menschen befragt, wenn es gerade gepasst hat, was sind die größten Bedauern, the biggest regrets in deinem ganzen Leben. Und da haben sich 5 herauskristallisiert. Hochinteressant, die 5. Eins davon zum Beispiel ist, sie haben gesagt, ich bedauere es, dass ich nicht den Mut hatte, offener über meine Gefühle zu sprechen. Hochinteressant. Aber was mich am meisten fasziniert, kein einziges Bedauern, kein einziges Regret, und das hat sie betont, über materielle Dinge. Es ist kein einziger, der sagt, ich hätte gerne ein besseres Auto gehabt. Ich hätte gerne 2 Häuser gehabt. Es geht nur um immaterielle Dinge. Das sind die größten Bedauern. Und wisst ihr, was schade ist? Dass wir heute dauernd materiellen Dingen nachlaufen. Das werden wir bereuen. Denn das, was wirkliches Leben ist, ist das Immaterielle, das sind die Beziehungen. Das sind die Freundschaften. Das sind die liebevollen Opfergaben, die wir bringen an andere Menschen, die bedürftig sind. Das sind die kleinen Freuden, die wir haben. Das sind die Dinge, die Leben sind. Alles andere ist völlig irrelevant, wenn du ans Ende deines Lebens kommst. Und es ist wichtig, das mal zu betrachten, denn wir sollten unser Leben mal ein Stück weit so leben, aus der Perspektive derer, die es bereits gelebt haben. Und die dann sagen können, was tatsächlich wichtig ist im Leben. Finde ich faszinierend.